Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Hallo Kinder, liebe Gäste, liebe Freunde. Schön, dass ihr heute Morgen da seid. Ich möchte mit euch heute Morgen über etwas sprechen, was wir in den letzten paar Sabbaten in unterschiedlichen Formen immer wieder angesprochen haben, nämlich darum, wie wir als Gemeinde für diese Welt relevant sein können. Und allein wenn man den Titel hört, Menschen für Gott erreichen, sagt der eine oder andere vielleicht, oh, nicht schon wieder dieses Thema über Mission, ich habe genug davon. Und ich verstehe, mir geht es genauso, weil ich oft unter das Wort Mission eine gewisse Vorstellung hatte, die sicherlich mit der Welt, in der wir leben, überhaupt nicht relevant ist. Und als ich mich für das Thema neu vorbereitet habe, habe ich ein paar Artikel gelesen. Ich wollte mal nochmal für mich erfahren, wie ist es eigentlich mit der Säkularisierung und mit der Entchristianisierung unserer Welt. Die Politik schlachtet übrigens dieses Thema ganz toll aus, indem sie sagt, wir müssen uns wieder auf die christlichen Werte berufen, weil es kommen so viele Flüchtlinge von außen und die werden unsere Gesellschaft verwässern. Im Prinzip kann christlichen Ideen eingespannt werden für politische Ziele. Nur die Leute sind heute sehr gebildet und sie checken sehr schnell, ob etwas tatsächlich so gemeint ist, wie es gesagt wurde, ob es nur eine Agenda darstellt, eine politische Agenda. Die Zahlen sind nicht gut. Ja, das, was ich gestern gelesen habe, 400.000 Austritte aus der katholischen Kirche. Wenn man so die Zahlen der Todesfälle und der Austritte zusammenrechnet, steht die katholische Kirche sogar, sagen die Statistiker, schlechter da als die evangelische Kirche. Und da sind wir auch als Freikirchen irgendwo zwischen den zwei großen Kirchen in Deutschland und wir stellen fest, wir wachsen nicht, wir schrumpfen. Und die Adventgemeinde, da machen wir ab und zu Witze, wenn wir darüber reden, schrumpft am langsamsten, aber sie schrumpft. Und dann hat die evangelische Kirche am 5. Januar 2019 eine Untersuchung durchgeführt im Rheinland, bei einem evangelischen Kongress, Jugendkongress, in dem sie junge Leute zwischen 14 und 25 befragt hat. Habt ihr ein Problem mit der Kirche? Und die Jugendlichen haben diese Frage ganz spannend beantwortet, drüber in einer weiteren Predigt von mir demnächst. Sie haben gesagt, unabhängig von den Sexualmissbrauchsfällen in der katholischen Kirche und auch in der evangelischen und auch in den Freikirchen, unabhängig von dem Imageverlust, was die Kirche hat in den letzten Jahrzehnten, das Problem, was wir als junge Menschen mit der Kirche haben, liegt nicht daran, dass die Kirche einen Imageverlust erlitten hat, der so groß ist, dass wir sagen, nein, die Kirche interessiert uns nicht, sondern die Kirche hat ein Relevanzproblem. Und ich kriege Gänsehaut, wenn ich das sage. Das hat mich wachgerüttelt. Im Prinzip, wenn weniger Leute in eine Gemeinde kommen oder in eine Kirche gehen, liegt es nicht daran, dass der Priester oder der Pastor oder der Pfarrer sich an eine oder andere Stelle versündigt hat, vor dem menschlichen Gesetz, aber vor allem vor dem göttlichen Gesetz. Es liegt auch wenig daran, ob mehr Lieder oder weniger Lieder gesungen werden. Das sind alles wichtige Faktoren. Und auch die Vorbildfunktion des Pastors und des Priesters spielt eine wichtige Rolle. Und die Leute sagen, wenn ich in die Gemeinde komme, da reden die Leute da über Themen oder ich werde von oben zugetextet mit Dingen, die mit meinem Leben, mit meiner Realität, mit meinem Alltag kaum was zu tun haben. Und die Frage ist, warum soll ich dorthin gehen? Warum soll ich Woche für Woche irgendwo hingehen, wo über Themen geredet wird, die mit meinem Leben, mit meiner Realität nichts zu tun haben. Kein Imageproblem, sicherlich an einer oder anderen Stelle auch ein Imageproblem, aber in erster Linie ein Relevanzproblem. Hat das, was ich hier Woche für Woche erlebe, Relevanz für mich und für mein Leben? Ich habe euch heute Morgen einen Text mitgebracht. Und über diesen Text will ich mit euch reden. Der Text befindet sich im Johannes, Kapitel 12, die Verse 20 bis 23. Johannes, Kapitel 12, die Verse 20 bis 23. Und ich lese nach der Luther-Übersetzung. Und da steht Folgendes. Es waren aber einige Griechen. Es waren einige Griechen, unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest, auf dem Passafest. Und die traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollen Jesus gerne sehen. Philippus kommt und sagt es dem Andreas. Und Philippus und Andreas sagen es Jesus weiter. Und Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Es ist Passafest. Ich würde es nicht mit dem Oktoberfest vergleichen, aber ein großes Fest. Und die Leute feiern. Sie trinken kein Bier, aber sie essen viel Lammfleisch. Und sie sind froh. Es steht in dem Bibeltext an einer anderen Stelle, man soll traurig sein beim Passafest, aber es war ein großes Fest. Und irgendwann zu diesem Passafest kamen nicht nur die Juden, der Text sagt uns hier, es kamen auch die Griechen. Spannenderweise, sie kommen nicht in den Tempel. Sie gehen nicht in eine Synagoge. Die setzen sich nicht hin, um zuzuhören, was der Rabbi davor liest aus Levitikus Kapitel 16. Sie sind neugierig, wie diese Juden feiern. Und nicht ein kleines Fest, sondern eins der drei größten Feste in dem jüdischen Kalender, das Passafest. Und sie kommen zu diesem Fest und sie sprechen einer der Jünger Jesu Christi, Philippus, mit einer klaren Bitte. Und spätestens hier machen wir eine Pause. Es gibt in der Bibel oft Informationen, die wir heute nicht einordnen können. Ich würde nicht von überflüssig reden. Aber es gibt Informationen, die wir nicht immer einordnen können. Hier können wir jede Information, die Johannes uns liefert, sehr gut einordnen, weil er in 3, 4 Verse Dinge erzählt, die weltbewegend sind. Diese Griechen sprechen Griechisch und sie kommen zu Philippus. Und Johannes sagt zu Philippus, der aus welcher Stadt kommt? Aus Bethsaida in Galiläa. Liest man ganz schnell vorbei weiter. Aber der Hinweis ist ganz wichtig. Und über diesen ersten Punkt möchte ich sprechen, über Philippus, der aus Bethsaida aus Galiläa kommt. Der galiläische Gebiet war ein gemischtes Gebiet. So ähnlich wie Haselbergel, muss man sich vorstellen. Es leben türkische Familien, da wohnen die Albaner und da sind so ein paar Flüchtlinge aus Syrien und da sind noch ein paar deutsche Familien. Es ist ein gemischtes Gebiet. Die Großstädte Deutschlands sind mittlerweile ein Flickenteppich von unterschiedlichen Nationalitäten. Und damals war das auch so, vor allem da oben in Galiläa. Da war der jüdische Viertel, da war der griechische Viertel Und die Leute haben nebeneinander gewohnt und die Kinder haben nicht nur die eine Sprache gelernt, sondern die haben auch die Sprache der Nachbarn gelernt. Das machen sie sehr schnell. Wenn man 20 ist und Deutsch lernen muss, das ist schwierig. Es geht, aber es ist nicht einfach. Wenn man Kind ist, lernt man die Sprache automatisch, auch wenn es Chinesisch ist. Und Griechisch, es ist schon eine schwierige Sprache, aber immerhin kann man nicht mit Chinesisch oder Deutsch vergleichen. Und Philippus konnte beide Sprachen sprechen. Er sprach perfekt Aramäisch und er konnte auch Griechisch. Und vermutlich, das ist jetzt nur eine Hypothese, vermutlich kannten diese Griechen auch Philippus. Oder sie wussten auf jeden Fall, dass einer in dem Kreis Jesu Christi Griechisch sprechen kann. Wahrscheinlich haben sie da gefragt. Entweder sie kannten Philippus von früher oder sie haben ein bisschen rumgefragt und haben gesagt, hey, wir wollen Jesus Christus sehen, aber wir sprechen die Sprache nicht. Ich weiß nicht, mit wem sollen wir da reden? Wer ist unser Ansprechpartner? Und da hat wahrscheinlich der eine oder andere gesagt, es gibt da einer in seiner Gruppe, ein ganz intelligenter, Philippus heißt er, und er kommt aus Galiläa und er spricht fließend Griechisch. Super, perfekt. Und die Griechen kommen zu Philippus und sagen, hey, do you understand me? Do you speak my language? Sprichst du meine Sprache? Ja, ja, natürlich, kein Problem. Was braucht ihr denn? Hey, endlich mal jemand, der uns versteht. Halleluja. Hey, wir haben eine Bitte. Wir wollen Jesus Christus sehen. Liebe Geschwister, wenn wir über Menschen für Gott erreichen reden, sprechen wir in erster Linie von der Art und Weise, wie wir nach außen wahrgenommen werden. In der Vergangenheit haben wir viel über Doktrine geredet. Wir haben sehr viel darüber, welche Wahrheiten wir haben, die die Menschen draußen nicht erkannt haben und wir sollen ihnen diese Wahrheiten überbringen. Und das ist wichtig. Nur heutzutage kannst du niemandem was erzählen, wenn du keine Beziehung zu ihm hast. Wenn du keine Beziehung zu jemand aufgebaut hast, du kannst mit ihm über alles reden, was du willst. Früher würden die Leute sogar mit dir ins Gespräch kommen und diskutieren, ja. Heute würden sie höflich nicken und sagen, ja, hört sich gut an, danke. Philippus konnte die Sprache der Griechen sprechen. Und ich möchte diese Erkenntnis rein symbolisch, rein typologisch auf die heutige Zeit übertragen und mir die Frage stellen, welche Sprache rede ich als Mitglied einer Freikirche? Wenn ich mit Menschen draußen sitze, oder Menschen, die zu mir gekommen sind. Und ich rede über meinen Glauben. Was erzähle ich da? Ich werde euch etwas mitteilen, eine persönliche Erfahrung. Ich habe versucht, in so einem Kontext über biblische Wahrheiten zu reden. Und da bin ich kläglich gescheitert. Da, wo Menschen wirklich dabei sind und zuhören, ist, wenn ich über meine persönlichen Erfahrungen mit Gott gesprochen habe. Und es muss passen. Man kann nicht, wie heißt es auf Deutsch, mit der Tür direkt in die Wohnung da reinplatzen. Das funktioniert nicht. Es muss passen. Der Kontext muss es einfach hergeben. Und es ist interessanterweise nicht, Philippus ist zu den Griechen gegangen und hat gesagt, ich zeige euch Jesus. Sondern die Griechen sind zu Jesus Christus gekommen und haben gesagt, Herr, wie höflich sie sind nur, wir wollen Jesus Christus sehen. Wenn die Leute heutzutage etwas sehen wollen und erfahren wollen, ist in erster Linie Jesus Christus, so wie wir ihn tagtäglich erlebt haben. Und ich frage mich manchmal, welche Sprache rede ich im übertragenen Sinne? Rede ich nur eine Sprache, die nur Menschen, die in meinem Umfeld sind, verstehen? Oder spreche ich eine Sprache, die auch andere Leute in meinem Umfeld begreifen können. Das ist mir ganz wichtig, weil ich glaube, je länger wir uns nur mit uns selbst beschäftigen als Gemeinde, umso mehr reden wir eine adventistische Sprache, unsere Sprache. Und da fühlen wir uns wohl dabei. Das ist schön. In dem Moment, wo wir aber mit anderen Leuten in Kontakt treten, ist es wichtig, zumindest eine andere Sprache zu können. Nämlich die Sprache der Menschen. Und das hat nichts mit Kompromisse zu tun, Kompromisse mit Prinzipien und was weiß ich noch, sondern das hat in erster Linie damit zu tun, dass ich weiß, was in meinem Umfeld geschieht, was in meinem Umfeld passiert. Die Statistik besagt, dass ein Seventh-day-Adventist 7 Jahre nach seiner Taufe kaum Freunde außerhalb seiner Kirche hat. Und das ist erschreckend. Das heißt, 7 Jahre nachdem ich Mitglied einer Gemeinde geworden bin, dieser Gemeinde hier, habe ich nur Freunde in diesem Umfeld. Keine weiteren. Das wäre schade. Und deswegen haben wir auch vor 2-3 Wochen über das Thema Hauskreis geredet, weil Hauskreise eine Möglichkeit sind, Menschen einzuladen, mit denen wir über das sprechen, was uns beschäftigt. Nicht um sie zu missionieren, sondern auf ihre Fragen, die sie eventuell haben. Wenn sie keine haben, es ist auch okay, auf ihre Fragen, die sie eventuell haben, eine Antwort zu geben. Nicht eine theologische, sondern eine persönliche. Was macht Philippus? Philippus geht zu Jesus Christus und sagt, schau mal, ich kann Griechisch. Und diese Leute hier, sie suchen dich, aber sie kommen zu dir, weil ich Griechisch kann. So könnte das auch gehen. Nein, Philippus geht zu wem? Zu Andreas. Und spricht mit Andreas drüber. Und da stelle ich mir die Frage, wer ist Andreas? Wisst ihr, wer Andreas ist? Ja, natürlich, wisst ihr das. Er spricht kein Griechisch. Er ist ein Fischer. Ich weiß nicht, ob er die 4. Klasse abgeschlossen hat. Ich bin mir nicht sicher, ob er lesen und schreiben kann. Und ich frage mich, was macht ein Intellektueller wie Philippus mit Andreas zusammen? Worüber redet er mit ihm? Kann er ihn überhaupt verstehen? Es geht schließlich um Griechisch. Philippus ist ein sehr intelligenter Mann. Nicht nur, weil er Griechisch spricht, sondern weil er weiß, was er kann und was ihm fehlt. Und das ist der Anfang der Weisheit. Wenn ich weiß, nicht nur, was ich kann, sondern was mir fehlt. Das ist super. Viele Leute können nur das eine oder nur das andere. Wer beides kann, das ist beachtlich. Und er weiß ganz genau, dass Andreas vermutlich kein Griechisch spricht, aber mit Menschen auf eine Art und Weise umgehen kann, die einmalig ist. Erinnert ihr euch an die Geschichte, als Jesus vor 5000 Leuten gepredigt hat? Und dann haben sie alle Hunger gehabt. Und plötzlich war ein Junge dort mit 5 Brote und 2 Fische. Zu wem ist der denn hingegangen? Zu Philippus, der Griechisch perfekt spricht? Oder zu Petrus, der immer die große Klappe hat? Nein. Er geht ganz bewusst auf Andreas zu und erzählt dem Andreas von seinen 5 Brote und 2 Fische. Der Rest ist Geschichte. Den Rest wissen wir. Wenn ein Teenager, wenn ein Jugendlicher in der Lage ist, mit einem Erwachsenen zu reden, in so einer Situation, das ist kein Kompliment für den Jugendlichen in erster Linie, aber ein riesengroßer Kompliment an den Erwachsenen. Weil er es geschafft hat, durch seine Art, durch seine Ausstrahlung, einen jungen Menschen zu gewinnen, sich ihm anzuvertrauen. Philippus weiß ganz genau, Andreas ist in der Lage, mit Menschen gut umzugehen. Die Erfahrung zeigt, nicht nur in unserer Gemeinde, sondern generell in den Gemeinden, dass Projekte oft einschlafen, wenn sie nur von einer Person geleitet werden. Einzelkämpfer haben in einer Gemeinde keinen Platz. Sie können für eine kurze Zeit etwas Großes bewegen, das kann passieren, aber etwas Kontinuierliches aufzubauen, was Hand und Fuß hat, wo mehrere Leute daraus profitieren können, das ist immer ein Teamwork, immer. Philippus hat es verstanden. Und Andreas war derjenige, der ihn dabei unterstützt hat. Und der Text sagt, beide gehen zu Jesus Christus hin und sagen, hey, hier sind ein paar Leute, die Griechisch sprechen. Andreas hat auch mit ihnen Kontakt gehabt. Ich möchte dir Jesus diese Leute vorstellen. Und Jesus Christus sagt etwas Außergewöhnliches. Er sagt, die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Und ich bin überzeugt, dass diese Zeit auch heute da ist. Vermutlich nicht die Zeit, eine kirchliche Institution aufzupäppeln. So verstehen wir manchmal Mission. Oder die Zeit, mal endlich, dass die ganze Welt weiß, wer diese Gruppe oder die andere Gruppe ist. Die Zeit ist gekommen, sagt Jesus Christus, dass ich verherrlicht werde. Und ich bin mir sicher, dass das, was wir mit Jesus Christus erlebt haben, die Grundlage ist für eine Erfahrung, die diese Zeit heute auch möglich macht. Ich möchte ganz zum Schluss etwas von unserer Adventgeschichte erzählen. Eine Episode, die nicht unbedingt sehr triumphalistisch und herrlich ist. Und das ist das Jahr 1888. Als Siebenten-Tags-Adventisten sind wir ein bisschen an der einen oder anderen Stelle ein bisschen langsamer gewesen, sage ich mal so. Das, was andere früher verstanden haben oder schneller verstanden haben, wir brauchten ein bisschen Zeit. Und 1888 bei einer Konferenz in Minneapolis haben die Siebenten-Tags-Adventisten zum ersten Mal verstanden, dass wenn es eine Legitimität ihrer Existenz existiert, das ist nicht ihre Struktur, sondern einzig und allein Jesus Christus. Und in diesem Jahr, 1888, schreibt eine Frau, noch beachtlicher, Ellen White, folgendes: Wir wollen Jesus sehen. Wir wollen die Wahrheit, so wie Jesus sie uns offenbart hat. Ich habe gesehen, dass viele wertvolle Menschen bereit gewesen waren, die Wahrheit zu empfangen. Sie wurden aber abgestoßen durch die Art und Weise, wie ihnen diese Wahrheit beigebracht wurde, nämlich ohne Jesus. Was wir heute brauchen, ist Jesus Christus. Die Worte sind aus meiner Sicht heute genauso aktuell wie damals. Was wir heute mehr brauchen, ist Jesus Christus. Durch deine und durch meine persönliche Geschichte erzählt und nacherzählt. Und wenn das ständig passiert, werden die Menschen sehen, dass die Zeit da ist, wo Jesus Christus wirklich verherrlicht werden soll. In diesem Sinne Gottes Segen und eine gesegnete neue Woche. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du heute immer noch lebst und dass Menschen dich heute immer noch suchen. Und ich bitte dich, großer Gott, dass wir uns bewusst machen, wer du für uns bist, was du für jeden Einzelnen von uns getan hast und bereit bist, auch weiterhin zu tun. Bitte segne diese Gemeinde, segne alle Geschwister, alle Gäste, alle Freunde, alle Menschen, die heute aus einem oder anderen Grund nicht hier sein konnten. Großer Gott, bitte hilf uns in allem, was wir tun, was wir singen, was wir sprechen, deinen Namen zu verherrlichen. Bitte hilf uns, dass du im Mittelpunkt unseres Lebens bist. Ganz praktisch, ganz täglich. In deinem Namen. Amen.